Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 20. Oktober. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Der Film Nebelkinder porträtiert das Leben von Verdingkindern und ihren Nachkommen.
Ich bin den ProtagonistInnen im Film sehr dankbar, dass sie den Mut und auch die Kraft aufgebracht haben, so lange mit mir zusammenzuarbeiten.
So die Regisseurin im Rabe Info Talk. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung aus Gaza. Seit Beginn der Waffenruhe habe Israel 80 Mal gegen das Abkommen verstoßen und dabei mindestens 97 PalästinenserInnen getötet und 230 verletzt. Das berichtet Al Jazeera und beruft sich auf Informationen des Medienbüros der Regierung in Gaza. Das israelische Militär begründet dies mit einer Reaktion auf einen Bruch der Waffenruhe seitens der Hamas. Diese bestreite dies jedoch. Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, dass die Hamas zwei israelische Soldaten in der Nähe der humanitären Hilfsroute in Rafah mit Panzerabwehrgranaten getötet hatte. Die Luftangriffe im gesamten Gebiet Gazas seien Vergeltungsschläge gewesen. Die Internetplattform L'Orient Le Jour berichtet, dass die Zivilverteidigung Gazas gestern mindestens 45 Tote meldete, darunter ZivilistInnen und ein Journalist. Das ZDF-Presseportal meldet, dass eine Rakete die Produktionsfirma Palestine Media Production in Deir el-Balah im Süden Gazas traf. Die Firma arbeitet seit Jahrzehnten mit dem ZDF-Studio in Tel Aviv zusammen. Bei dem Beschuss kamen ein Ingenieur der Firma und das Kind eines anderen Mitarbeiters ums Leben. US-Präsident Donald Trump versicherte, dass die Waffenruhe in Gaza weiterhin in Kraft sei. Nach Südamerika. Machtwechsel in Bolivien. Der Christdemokrat Rodrigo Paz gewinnt die Stichwahl ums Präsidentenamt. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Nach Auszählung fast aller Stimmen erreichte Paz rund 55%, wie die Wahlbehörde mitteilte. Sein Gegner, Ex-Präsident Jorge Quiroga von der rechtsgerichteten Partei Libertad y Democracia, kam auf 45,5%. Bolivien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Benzin- und Devisenmangel, hohe Inflation und fehlende Medikamente prägen den Alltag. Subventionen, vor allem für Treibstoffe, belasten den Staatshaushalt stark. Das Land steht nun vor einem politischen Umbruch. Dies weckt auch international Interesse. Bolivien verfügt über die weltweit größten Lithiumreserven. Unter der bisherigen Regierung waren Geschäftstätigkeiten für ausländische Unternehmen schwierig. Nach Europa. Eingefrorene russische Vermögen, die sich in der Europäischen Union befinden, sollen der Ukraine geliehen werden. Bis Ende Jahr könnten die EU-Staaten sowie Großbritannien dazu eine Einigung erzielen. Insgesamt geht es um 140 Milliarden Euro. Dieser Schritt sei für die Aufrechterhaltung der Verteidigungsbemühungen Kiews unabdingbar. Es berichtet der britische Guardian. Die Vorschläge der Europäischen Kommission wurden letzte Woche bei einem Treffen der G7-Finanzminister in Washington diskutiert und werden am Donnerstag auf einem EU-Gipfeltreffen in Brüssel debattiert werden. Die Teilnahme der USA ist weiterhin ungewiss. Gemäß dem derzeit diskutierten Vorgehen soll der Ukraine ein zinsloses Darlehen gewährt werden. Dieses basiert auf den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, die derzeit bei der Finanzagentur Euroclear liegen. Nach Beendigung des Konflikts soll Russland die Vermögenswerte zur Deckung der Kriegsreparationen verwenden. Nach Frankreich. Eine professionelle Diebesbande hat gestern Morgen Schmuck aus dem Nachlass Napoleons und der Könige Frankreichs gestohlen. Es berichtet die Tageszeitung Der Bund. Der Überfall auf den Louvre habe nur 7 Minuten gedauert und ereignete sich 30 Minuten nach der Öffnung. Es handelt sich um Schmuck im Millionenwert. Die französische Polizei spricht jedoch von einem unschätzbaren Verlust. Zu einer Meldung vom Bundesrat. Die Schweiz erhebt Einspruch gegen die Suspendierung des Ottawa-Abkommens durch die Ukraine. Dies verstoße gegen das Völkerrecht. Das Ottawa-Abkommen verbietet den Einsatz, die Herstellung, die Lagerung sowie die Weitergabe von Antipersonenminen. Staaten dürfen aus dem Vertrag zurücktreten. Ein Rücktritt während eines laufenden Krieges wird aber erst nach Ende des Konflikts wirksam. Eine Suspendierung hingegen sieht das Übereinkommen nicht vor. Die Ukraine sowie weitere Staaten, die an Russland grenzen, gaben im vergangenen Sommer die Absicht bekannt, den Vertrag zu suspendieren. Der Bundesrat verurteilt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Er sei jedoch der Auffassung, dass die Ukraine ihre Verpflichtungen aus dem Ottawa-Übereinkommen trotzdem einhalten muss. Im September 2023 hatte der Bundesrat Mittel in der Höhe von 100 Millionen Franken für die Minenräumung in der Ukraine genehmigt. Zu einer Meldung des Schweizerischen Kinderschutzes. In der Herbstsession 2025 hat der Ständerat der Verankerung der gewaltfreien Erziehung im Zivilgesetzbuch beschlossen. Damit sind Ohrfeigen, massive Erniedrigungen oder regelmäßiges Beschimpfen keine Erziehungsmaßnahmen, sondern Gewalt an Kindern. Dafür hat sich der Kinderschutz Schweiz seit über 4 Jahrzehnten eingesetzt und begrüßt diese Entscheidung. Dann nach Bern. Lokale Bäckereien geben sich unbeeindruckt von den tiefen Brotpreisen der Großverteiler. Letzte Woche hatte zunächst Aldi den Brotpreis gesenkt, Migros, Denner und Coop zogen nach. Die Tageszeitung Der Bund hat bei lokalen Bäckereien nachgefragt, wie sie darauf reagieren. Eine Senkung des Brotpreises komme für diese jedoch nicht in Frage. Die Marge sei bereits tief, man verdiene eher Geld mit Spezialgebäck. Viele der Bäckereien beziehen das Mehl aus der Region. Der Preis für Mehl sei in den letzten Jahren stetig angestiegen. Der Preis für ein halbes Kilo Ruchbrot liegt bei Bäckereien um 3,50 Franken. Bei den Großverteilern zahlt man nur noch 1 Franken. Zum Vergleich, der Brotpreis in der Schweiz lag 1970 bei 1,06 Franken. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag regnet es schwach bei Temperaturen von 9 Grad. Der Dienstagmorgen ist trocken und bewölkt, am Abend setzt der Regen wieder ein. Dies bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Am Mittwoch regnet es den ganzen Tag. Gegen Ende Woche könnte sich die Sonne wieder zeigen, bis dahin bleibt es grau und nass.
Rabe Info Talk.
Der Film Nebelkinder porträtiert das Leben von Verdingkindern und ihren Nachkommen. Heute Abend feiert der Film in Bern Vorpremiere. Kulturredaktorin Sarah Heinzmann hat sich den Film angeschaut und sich mit der Regisseurin und einer Protagonistin getroffen.
Hunderttausende Kinder wurden in der Schweiz bis in die 1980er Jahre verdingt. Die Behörden oder die eigene Familie haben sie weggegeben an Heime oder an Bauernfamilien. Einspruch erheben konnte man nicht. Es gab dafür keine Anlaufstelle außerhalb der Verwaltung. Heute weiß man, viele der Betroffenen haben Traumatisches erlebt. In der Fremdplatzierung widerfuhr vielen Abwertung in Form von körperlicher oder psychischer Gewalt, Lieblosigkeit und Demütigung. Viele wurden ausgebeutet, misshandelt, sexuell missbraucht oder sie litten unter der Trennung von ihren Familien. Das schreibt die Sozialwissenschaftlerin Nadine Gautschi. Und statt die Armut zu bekämpfen, bekämpfte der Staat die Armen. Erst 1981 wurde das Vorsorgerecht angepasst, auf Druck vom Ausland. Die Berner Filmemacherin Corinne Könzli richtet nun einen Blick auf dieses düstere Kapitel. Sie porträtiert 4 Nachkommen von Verdingkindern. Diese wollen das Schweigen brechen. Sie suchen nach Akten, gehen in Archive, durchstöbern Dokumente und studieren Fotoalben. Bei der Suche wird klar, die Last der Verdingung tragen die Nachkommen meist mit. Dazu etwa eine der Hauptpersonen des Films, Lilian Ries.
Ich habe ziemlich intensiv mit meinem Vater mich auseinandergesetzt, weil ich einfach genau wollte wissen, was da ging. Also ich habe einfach gewusst, dass er in einem Kinderheim war, dass er verdient war. Er hat sehr viel Gewalt erlebt in seiner Jugend. Und ich habe unter meinem Vater auch gelitten. Dort auch eine grosse Wut hat sich in mir angestaut. Und nach seinem Tod wollte ich dem mal nachgehen. Und bin in das Archiv, eben für mal das zu schauen, aber eben dann eigentlich auch mal abzuschliessen. Ich wollte ja nicht das Leben lang immer wieder müssen verrückt werden über meinen Vater.
Ein etwas längerer Prozess hat auch Sabine McIntosh hinter sich. Sie ist in Berlin aufgewachsen. Ihre Mutter ist in Bern geboren als uneheliches Kind. Sie war erst im Heim und wurde dann verdingt. Sabine McIntosh hat ein ganzes Buch geschrieben über die Recherche zu ihrer Familie. Sie schreibt über den Teufelskreis aus familiärer Gewalt, intergenerationellen Traumatas und dem Schweigen. Auch sie wird in Corinne Könzlis Film porträtiert. Ich habe mich mit Sabine McIntosh und der Regisseurin Corinne Könzli zu einem Gespräch über den Film Nebelkinder getroffen. Als erstes wollte ich von Corinne Könzli wissen, wie der Titel Nebelkinder zustande gekommen sei.
Der Titel kam ganz spät im Prozess, weil wir hatten, ich weiß nicht, viele Dutzend Titel dafür. Und alle fanden, das ist jetzt nicht besonders griffig. Und ich glaube, also wirklich im letzten Moment, als wir einfach einen Titel haben mussten, sagte irgendjemand Nebelkinder. Und die Produzenten fanden das sofort super. In Deutschland, da hat mich Sabine darauf aufmerksam gemacht, ist Nebelkind eigentlich ein Fachausdruck für die Enkel der oder Enkelinnen der Betroffenen. Also ich bin ein Nebelkind, weil mein Großvater war unehelich und Pflegekind, ja.
Und das ist ja tatsächlich auch ein Aspekt, der im Film sehr prominent verhandelt wird, eben die Rolle von Enkelkindern. Und so ein Kind oder Enkelkind, das bist du, Sabine, du bist eine der vier Protagonistinnen im Film. Im Film, da geht es um die Lebensgeschichte von dir und insbesondere von deiner Mutter. Magst du in ein paar Sätzen erzählen, was genau ist die Geschichte von deiner Mutter?
Ja, meine Mutter hat eigentlich nicht viel von ihrer Vergangenheit erzählt und hatte aber Albträume aus ihrer Vergangenheit, die sie mir nie erzählt hat, sondern ihr Mann, und der hat mich eines Tages angesprochen, gesagt, deine Mutter hält mich jede Nacht wach, weil sie Albträume hat. Und daraufhin habe ich sie angesprochen, gesagt, was hast du denn für Albträume, Mama? Ja, vom Kinderheim in der Schweiz. Da träume ich immer ganz schlimme Sachen. Und daraufhin habe ich angefangen, im Internet nach Kinderheimen in der Schweiz zu suchen, bin dann auf die Webseite von dem Thomas Wonka gestoßen. Dort haben wir einen Fragebogen zusammen ausgefüllt, den habe ich auch dorthin geschickt. Und er hat mich aufmerksam gemacht darauf, dass im Stadtarchiv Bern Akten eingesehen werden können. Und daraufhin habe ich dorthin geschrieben und da wurden mir dann halt auch Akten geschickt, also Kopien. Und durch dieses Archiv habe ich auch die Frau Künzli kennengelernt. Ja, weil sie ja praktisch einen Film machen wollte mit Leuten, die ihre Akten eingesehen haben. Zwar war es nicht meine eigene Akte, sondern die meiner Mutter. Aber das war der Anfang.
Das war der Anfang von der Recherche. Die Recherche, die zieht sich danach über sehr viele Jahre. Sabine McIntosh, du hast sogar ein Buch geschrieben über die Familiengeschichte, die du zusammen recherchiert hast. Hören wir doch mal rein in eine Sequenz aus dem Film, in dem deine Mutter beschreibt, was es eben heißt, damals in der Schweiz als uneheliches Kind aufzuwachsen, ja?
Da haben sich die Kinder immer mit Heimkind, Heimkind, ich Heimkind immer. Mhm. Du gehst hier nicht vorbei, du bist ein uneheliches Kind, das ist pfui! Ja, das sagst du jetzt, kannst du nicht verstehen, es war aber so.
Hm. Ich, ja, ich glaub dir das, Mama.
Ich bin dann immer in den Kartoffelkeller gegangen und habe geheult.
Wie genau hat deine Mutter reagiert, als du zum ersten Mal dann gekommen bist mit Fragen und von diesem Filmprojekt erzählt hast, vom Buchprojekt erzählt hast, von deinen Recherchen erzählt hast? War das Abwehr, war das Willkommen?
Zuerst war schon ein bisschen Abwehr, weil sie ja nicht daran gewöhnt war, über sich zu reden. Und weil das halt irgendwie auch was ist, was zwischen uns, wir sind sehr unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Und es gab halt vieles, was meine Mutter an mir nicht verstanden hat. Und es gab vieles, was ich an ihr nicht verstanden habe. Und einen Weg zu finden, irgendwie trotzdem zusammenzukommen und ein Gespräch zu beginnen, das hat ein bisschen gedauert, aber es hat dann irgendwann funktioniert. Es war ja immer so, dass ich die Fragen stellte und sie mir eine Antwort gab. Ja, es wurde also von ihr aus keine Frage gestellt. Und deswegen habe ich manchmal auch gedacht, ich will sie auch nicht überfordern damit oder was erzwingen. Das soll ja irgendwie aus ihr herauskommen. Und das war halt ein Prozess. Das dauert halt ein bisschen, aber irgendwann ging es eigentlich ganz gut. Ja.
Gorin Künzli, du hast es davor dargelegt, wie eben auch schon der Filmtitel von diesem Nebel Kindern, die Kinder und auch die Enkelkinder sehr nahe herannimmt an die Erzählung. In deinem Film, da sind tatsächlich auch diese intergenerationellen Themen sehr wichtig, auch eben intergenerationelle Traumata, die erzählt werden, Gewalterfahrungen, die weitergegeben werden. Hören wir hier mal in eine Passage hinein.
Ich bin ins Bett gegangen und habe gleich gesungen, einfach Lieder gesungen, die mir einfielen. Und so bin ich eingeschlafen.
Zur Ablenkung?
Ja.
Mhm. Hat dich denn jemand mal gedrückt oder so? Oder gestreichelt? Oder
gesagt, nein.
Oder
nein.
Gut gemacht, dich gelobt?
Nein, niemals.
Für die Arbeit, für die schulische Leistung?
Ach, einfach ich hatte einmal eine 4 in der Schrift und da durfte ich nicht zum Fest gehen. Mhm. Wir hatten immer...
Schulfest?
Ja. Mhm. Und dann musste ich zu Hause bleiben und Kartoffeln schälen. Mhm. Und da habe ich Gedresche gekriegt, wenn ich nicht pariert habe. Aber wie?
Wieso genau hast du dich entschieden, diesem Thema der Intergenerationalität so viel Raum zu geben im Film und das so prominent zu verhandeln?
Ich habe ja 2014 mit den Recherchen begonnen. Die ProtagonistInnen habe ich alle via Stadtarchiv Bern kennengelernt. 2015. Und danach habe ich angefangen, mit ihnen zu sprechen und Probeaufnahmen zu machen. Und dann sind diese Gespräche immer weitergegangen. Und tatsächlich, also 2017, habe ich Basler Produzenten gefunden, die Vollbild GmbH. Und 2019 erst hatten wir endlich das Geld, um den Film herzustellen. Das heißt, als wir begonnen haben, richtig mit dem Dreh, das war übrigens, ist jemand sofort gestorben nach 30 Tagen. Zum Glück hatten wir recht viele Probeaufnahmen gemacht. Aber ich hatte ja schon 4 Jahre lang mit den Leuten gesprochen und gedreht. Und bei diesen vielen Gesprächen ist mir aufgefallen, vielleicht dank dem, dass der Film so lange gedauert hat. Ich glaube, am Anfang wäre es mehr so 4 Porträts geworden. Und dann ist mir aufgefallen, gerade bei Sabine und ihrer Mutter, dass wenn die zusammen sprechen, dass mehr passiert, als wenn ich ein Interview mache mit jemandem. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, es geht den Leuten nachher besser. Und dann habe ich versucht, das bei allen so umzusetzen. Und habe gefragt, ob es in der Familie jemand gibt, also bei ihr war es schon so, aber bei den anderen war das nicht von Anfang an so, der diesen Weg mit ihnen gehen möchte. Weil ich einfach auch gemerkt habe, entweder wenn sie mit jemandem Außenstehenden, also es gibt ja auch noch eine Gemeindeangestellte oder eine Nachbarin von einem Heim im Film, dass wenn zwei Menschen über die Situation zusammensprechen, dass da was passiert, was viel wichtiger ist, als was ich in einem Interview machen könnte.
Das, was Corinne Künzli gerade geschildert hat, ist ja auch schon fast so etwas Versöhnliches. Ist das etwas, was du während dem Prozess auch so gespürt hast?
Auf jeden Fall. Also das Versöhnliche, das kommt durch Verständnis. Und das Verständnis hat sich entwickelt, weil wir die Geschichte angeschaut haben. Wo ist das alles hergekommen? Wo ist es entstanden? Die Unfähigkeiten zu verstehen, warum bist du nicht so wie andere Mütter, die ich als Kind mir angeschaut habe, die Eltern anderer Freunde von mir, die einen liebevollen Umgang hatten, das gab es bei uns zu Hause nicht. Ja, und da war mir schon klar, dass bei uns was anders ist. Aber warum das so ist, weil ich kein liebenswertes Kind bin oder weil du eine Mutter bist, die selbst nicht geliebt wurde und das irgendwie nicht geschafft hat, das für ihre Kinder zu öffnen, dann ist es leider so, aber das Verständnis hat eben dazu geführt, dass wir uns geöffnet haben füreinander und dass ich irgendwann, als sie dann immer kranker und leidender wurde, auch so ein bisschen die Mutterrolle übernommen habe und sie dann praktisch mit Liebe überschüttet habe, dass es halt einen kleinen Ausgleich gibt für unser Leben, das eben halt ganz anders begonnen hat. Aber das Verständnis löst zwar die Probleme nicht, aber es hilft dir einfach, das nicht so hart zu sehen und so persönlich zu nehmen.
Der Film Nebelkinder feiert heute Abend im Kino Rex Vorpremiere. Er reiht sich auch ein in einen breiteren, in einen größeren gesellschaftlichen Diskurs rund um das Thema der Verdingkinder. Im Historischen Museum in Bern gibt es ja auch eine Ausstellung, die ähnlich gelagert ist und ähnliche Themen anspricht. Corinne Künzli, was meinst du, was für Diskurse kann so ein Film anregen, die wir unbedingt führen sollten als Gesellschaft? Wo hilft uns so ein Film weiter?
Was ich viel darüber nachgedacht habe, ist, wo ist eigentlich der Zusammenhang zwischen den Einzelschicksalen und der Gesellschaft oder der Geschichte an und für sich? Und wir haben ja alle nicht, also ich auf jeden Fall, nicht gewusst, dass es so viele Verding- und Heimkinder waren, bis diese Kinder viel später das Schweigen gebrochen haben und über ihre Kindheit gesprochen haben. Ich bin diesen Leuten sehr dankbar, auch ich bin den ProtagonistInnen im Film sehr dankbar, dass sie den Mut und auch die Kraft aufgebracht haben, so lange mit mir zusammenzuarbeiten. Was ich merke, ist, dass ich glaube, dass es so normal war in der Schweiz, dass halt Kinder armer Familien oder unehelicher Mütter nicht zu Hause aufwachsen, dass man das gar nicht unbedingt als Unrecht empfunden hat, sondern quasi als Normalität. Und ich glaube, es braucht immer die nächste Generation, die sagt, ja, aber das ist ja gar nicht normal. Was ist denn da genau passiert? Damit dieser Blick darauf anders wird. Und was ich merke, ist, also ich glaube, nach der Premiere in Solothurn weiß ich von zwei Leuten, die dann den Solidaritätsbeitrag eigentlich aufgrund des Films beantragt haben. Und ganz viele Leute haben mir gesagt, boah, diesen Film, den muss ich mit meinen Kindern oder mit meiner Mutter oder meinem Vater anschauen gehen. Und das hoffe ich eigentlich ein bisschen, dass es leichter wird, dann darüber zu sprechen, über vielleicht auch nicht über so eine Vergangenheit, aber überhaupt über das eigene Leben und dass das die Nähe größer wird zwischen Leuten in Familien. Ja.
Ich würde meinen, das ist ein Sehr schönes Schlusswort. Belassen wir es damit. Vielen herzlichen Dank für den Besuch an euch zwei.
Danke auch. Ja.
Der Film Nebelkinder feiert heute im Kino Rex Vorpremiere.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 20. Oktober. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.